Wie hatte ich das bei der Begrüßung gesagt? Liebe Schwestern, liebe Brüder, habe ich alles aufgezählt? Liebe Freunde? Freunde soll heute am Anfang in einem ganz besonderen Zusammenhang stehen. Man kann ja Freunde auch über Facebook haben, das kennt ihr. Und das hat nicht immer was zu bedeuten, nicht unbedingt. Manche hat man ja bewusst ausgewählt, aber wer so 500 oder 600 Freunde hat, ich weiß nicht, ob er zu allen eine gute Beziehung hat. Ich schätze ja sehr Freunde, die man haben kann über die Bibel-App auf dem Smartphone. Da bin ich ein Freund von, diese Bibel auf dem Smartphone. Und man kann eben da tatsächlich auch Freunde kennenlernen, die aus deiner Kontaktliste sind, Christen sind. Und auch diese Bibel lesen, da kriegst du dann so Vorschläge. Und durch diese Freunde wirst du manchmal auf einen Bibeltext gestoßen, der dich anrührt. Matthias Bohmann, der liest zurzeit auch, was heißt zurzeit, der liest sehr regelmäßig. Das sehe ich hier. Und ich sehe auch, welche Texte ihm sehr wichtig sind. Und das ist eine tiefe Verbundenheit. Wisst ihr, wir sehen uns nicht jeden Tag, wie das sonst bei anderen Freunden vielleicht üblich ist, und trinken ein Bier zusammen. Aber diese Verbundenheit im Wort Gottes. Ah, da denke ich, Schwestern und Brüder im Herrn, man trifft sich über die Bibel. Ist das nicht toll? Und da wirst du dann so durch den ein oder anderen Text besonders angesprochen und denkst, oh ja, der ist wirklich klasse. Oder Simon Gehring auch, hat vor Wochen mal irgendwann gelesen den Text aus 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 2. Ja, denke ich. Klasse. Und da geht es mir wie dir, Annette. Es gibt einfach so Verse, da kannst du nicht anders, die musst du mitbringen in den Gottesdienst und musst darüber sprechen und sagen, das hat mich so begeistert. Und ich will mit euch diese Begeisterung teilen. Und darum steige ich einfach mal ein mit den ersten zwei Versen eben, die der Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Die Gemeinde hatte er gegründet und die knallen so richtig rein. Wir kennen das von Paulus. Liebe Schwestern und Brüder, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Und er könnte das. Also der hatte einen guten Lehrer, der Paulus, der stand mitten im Leben, der war nicht feige, der konnte gut reden. Und ja, er sagt ausdrücklich nicht mit geschliffener Rede, kam er zu den Korinthern und brachte ihnen die Botschaft, denn er wollte nicht menschliche Weisheit reden. Und jetzt kommt der Vers, der alles, ja, der uns so richtig begegnet. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus, den Gekreuzigten. Kann man da noch irgendwas ergänzen? Kann man nicht. Das ist ein Vers, ja. Und da denke ich so, Mensch, Johannes, die Prediger, Pastoren, Lektoren, wie sie alle heißen, sollten sich daran, an diesem Vers, unbedingt ein Beispiel nehmen. Der Paulus sagt, von nichts anderem predigt er. Also nicht auch mal oder hin und wieder oder kann ja mal vorkommen in meiner Predigt. Von nichts anderem. Und dieser eine Vers, der ist einfach die Botschaft schlechthin. Nur über diesen Vers wird man gerettet. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Alles andere aus der Bibel führt genau dorthin. Und dann schreibt der Paulus hier aus vollster Überzeugung. Der könnte gut mit geschliffener Rede. Oh ja, der könnte gut. Paulus hatte einen guten Lehrer, der ihn unterwiesen hat in den Gesetzen, in der Tora. Der war sehr bekannt und beliebt. Bei dem wollten alle Schüler sein, die so ein bisschen was auf sich hielten. Ja, und der hieß Gamaliel, genau, ein berühmter Gesetzeslehrer. In Apostelgeschichte 22, Vers 3 wird darauf hingewiesen. Und der Paulus hat ja auch auf dem Marktplatz gesprochen in Athen. Und er hat mit Philosophen gesprochen. Da hat er vielleicht in geschliffener Rede gesprochen. Ja. Es heißt, er redet mit den Juden und gottesfürchtigen Heiden auf dem Markt, auch mit Philosophen und deren Schüler. Und hier spricht er sicher mit geschliffener Rede. Aber dann siehe, als meine persönliche Notiz, Vers 18b in der Apostelgeschichte 17, da heißt es, er verkündete nämlich das Evangelium von Jesus Christus und von der Auferstehung. Das ist der Inhalt, der einfach gepredigt werden muss. Es geht nicht darum, eine schöne Predigt zu erleben und hinterher nach Hause zu gehen und sagen, Mensch, was wir heute für einen schönen Gottesdienst hatten. Schön soll er auch sein, aber du sollst was mitnehmen. Und vor allen Dingen die Hauptfrage, bin ich bekehrt, habe ich es begriffen? Da macht der Paulus keinen Hehl draus, da dreht er nicht drumherum, sondern er spricht vom Evangelium. Und für euch ist es wichtig, den Prediger, der hier vorne an diesem Pult steht, daran zu messen. Was redet der? Das Evangelium von Jesus Christus, das ist die Botschaft. Alles andere ist auch schön und toll, aber es muss irgendwo drinnen vorkommen in der Predigt, egal wovon ich spreche. Und wenn ich von Adam und Eva rede und mir so einen Text ausgesucht habe, es muss immer dorthin führen. Denn jeder von euch, der hier sitzt, soll sich in den Predigten immer wieder neu bewusst werden, bin ich dabei, bin ich gerettet? Habe ich die Botschaft von Jesus Christus begriffen oder ist sie mir immer noch so fern und ich kann damit nichts anfangen? Dann muss da noch was sein. Da muss noch was sein, was die anderen haben. Irgendwas habe ich da nicht verstanden. Ich bleibe dran. Ich will es wissen. Vorher kann ich mich nicht zufrieden geben. Und diese Einladung an dich gilt immer wieder neu. Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist auferstanden und ich liebe dieses Kreuz. Wem das Kreuz so auf die Schnelle noch nicht die Gedanken sammelt, der liest zumindest, Jesus lebt. Ja, das ist es. Wir kennen auch das Kruzifix und sehen den leidenden Körper, den sterbenden Körper dort am Kreuz. Kennen wir vor allen Dingen aus der katholischen Kirche, aber da hört das Evangelium nicht auf. Evangelium heißt rettende Botschaft. Er ist auferstanden und mit ihm auch ich. Auf diesen Text bin ich gekommen durch einen guten Freund in der YouVersion-Bibel und dachte, ja, der spricht mich an, da muss ich drüber reden. Jetzt aber zu Römer 7. Römer 7, ab Vers 18, 18 bis 25. Römer 7. Diese Bibel hat immer ein gutes Licht, kann ich mal gut lesen, das ist sehr schön. Und da ist schon die Überschrift sehr ansprechend, der Mensch unter der Herrschaft der Sünde. Wer will das schon gerne hören? Oh, Sünde, überhaupt so ein Begriff, da kriegt man ja eine Gänsehaut, werde ich schon wieder auf meine Sünde hin angesprochen? Ja, wirst du. Wir sind unter der Herrschaft der Sünde, so weiß es auch der Paulus selbst von sich. Jetzt habe ich als einen Stichpunkt hier stehen, Silvester und gute Vorsätze. Klaus, da hatten wir beide denselben Gedanken. Ja. Bei all den guten Vorsätzen nicht mehr rauchen, weniger trinken oder sowas, hast du meinen guten Vorsatz noch vergessen? Ich will immer abnehmen. Im nächsten Jahr immer. Im nächsten Jahr.
Und wie ihr seht, muss ich nichts weiter dazu sagen. Der Mensch unter der Herrschaft der Sünde, wir wissen, was wir aus eigener Kraft schaffen und was wir nicht schaffen. Die Sünde wird ja eher verniedlicht. Wir sind jetzt in der Karnevalszeit. Da ist es dann so, dass kaum eine Sitzung ohne Lästerung vonstatten geht. So ein bisschen über Jesus und das Kreuz und die Dornenkrone muss man schon mal herziehen. Das gehört dazu heutzutage. Und dann verniedlichen wir ja die Sünde immer wieder, auch zur Karnevalszeit. Und zwar, der Willy Milovic, die Junggebliebenen kennen ihn noch, der hat da ein Lied geschrieben. Das zeigt so deutlich die Haltung des Menschen in der Regel. Wir sind alle kleine Sünderlein. Es war immer so. Der Herrgott wird uns ganz bestimmt verzeihen. Es war immer so. Ja, ganz toll. So wird die Sünde verniedlicht. Mach dir nichts draus. Ist alles nicht so schlimm. Und dann lese ich, die Melodie ist von einem schlesischen Volkslied entnommen und stammt aus dem Jahr 1887. Und ich denke, dieser Milovic, was hat der da für einen Text missbraucht? Ja? Und hat da einfach so ein Spottlied draus geschrieben. Und tatsächlich, die Überschrift in dem Lied, in diesem schlesischen Volkslied heißt, wenn wir sonntags in die Kirche gehen. Oh, dachte ich, ja, das ist doch mal eine anständige Botschaft. Jawohl, die Schlesier, siehst du wohl. Und dann habe ich mal aufgemacht den Text und wollte weiterlesen. Ach du Schreck, dachte ich, 1887 und die waren auch nicht besser. Wenn wir sonntags in die Kirche gehen, es war immer so, wir zuvor noch in das Wirtshaus gehen. Es war immer so. Und dann kommt in den nächsten Versen noch, wir sind rettungslos versoffene Sünderlein und dann, der Teufel wird uns schon nicht kriegen. So denkt der Mensch über die Sünde, wehrt es von sich ab und zieht alles ins Lächerliche und weiß nicht, dass es dabei um Leben und Tod geht. Wie traurig. Und darum müssen die Prediger und Pastoren genau darauf hinweisen, wie ernst es damit ist, dass wir nicht so liederlich mit der Sünde umgehen. Und Paulus weiß das. Und er sagt, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Römer 7, Vers 18. Er weiß es sehr wohl. Und er sagt, dass in ihm nichts Gutes wohnt. Menschenskind, Paulus, wir haben dich als Vorbild in vielerlei Hinsicht. Und du sagst, in dir wohnt nichts Gutes, du bist aber sehr selbstkritisch. Und dann denke ich dann auch noch, hör mal, du schreibst über dich selber, Menschenskinder, da schiebt man sich doch nach oben. Weißt du, da rückt man sich doch ins bessere Licht und übertreibt gerne mal nach oben. Wenn ein anderer über dich geschrieben hätte, ja, dann. Aber du schreibst es selber über dich und wir wissen, was du alles auch Gutes getan hast. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Ich habe den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ach, hat ja damals auch Silvester solche Überlegungen gehabt wie wir. Es fehlt mir die Kraft dazu. Und das ist auch unsere Lebenserfahrung. Wie oft haben wir schon versucht, aus eigener Kraft uns aus der Sünde rauszuziehen. Und immer wieder müssen wir feststellen, es fehlt die Kraft dazu. Aber wir versuchen es immer wieder aus eigener Kraft. Dem Paulus ging es nicht anders. Der hat seine eigene Lebenserfahrung. Auch ihm fehlt die Kraft dazu. Und jetzt stelle ich mir vor, wie so der, die Engel hier auf der Schulter sitzen. Auf der einen Seite ist immer der Engel, ne, der so reinflüstert, wie du es richtig machen sollst, und auf der anderen Seite ist der Teufel, der sagt, das ist nicht so schlimm. Trau dich ruhig, hat nichts zu sagen, machen andere auch. Und das Spiel geht hier so hin und her. Ich will eigentlich das Gute tun und tue doch das Schlechte. Und nach diesem Komma kommt noch mal eine ganz entscheidende Einsicht oder Stellung zur Sünde. Ich verabscheue das Böse. Also das Böse ist ihm nicht gleichgültig. Verabscheuen, das ist ein richtig starker Begriff. Nicht nur, ich bin dagegen. Ich verabscheue. Es tut ihm in der Seele weh, das Böse zu tun. Und er tut es trotzdem. Wie ist deine Haltung zur Sünde? Spürst du hinterher noch ein Bedauern? Vielleicht machst du dieselbe Sünde immer wieder, denselben Fehler, oder bewusst weißt du jetzt an der Stelle, lieber Gott, guck einfach mal weg. Ich verabscheue das Böse und tue es dennoch. Wie radikal diese Gegensätze. Und dann sagt er, wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist doch klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Die Sünde wohnt in Paulus, die Sünde wohnt auch in uns Christen. Du hast recht. Ja, sie wohnt in uns. Werden wir die denn niemals los, diese Sünde? Dem Paulus geht das, man merkt, wie das so sich richtig hochschaukelt in ihm und wie es ihn in seiner Seele fast auffrisst. Der wird ärgerlich über sich selbst. Und er gibt das noch so sehr offen zu bei diesem Brief an die Korinther. Nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Und dann weiß er, ich mache also ständig dieselbe Erfahrung, das Gute will ich, aber ich tue unausweichlich das Böse. Es soll keine Entschuldigung für uns so sein, wie wenn wir das so lesen und sagen, oh Mensch, wenn der Paulus sogar seine großen Probleme damit hatte, da kann ich mich doch nach hinten legen. Da muss ich mir doch keine Gedanken machen. Ich hoffe, diese starken Begriffe, die bewegen dich dann auch im tiefsten Innersten. Unausweichlich tue ich das Böse. Ist das so? Hast du diese Erkenntnis auch für dich? Unausweichlich? Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Und er kannte das Gesetz, die Tora, weil er also einen fantastischen Lehrer hatte und er selber hat auch gelehrt. Doch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt, und dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Er ist ein Gefangener. Wer weiß, was Gefangenschaft bedeutet? Gefangen fühle ich mich erst, wenn ich raus will aus der Situation und nicht kann. In der DDR waren wir eigentlich auch Gefangene. Wer jetzt in Dresden wohnte, der hat das nicht so sehr empfunden. Oder in Leipzig. Aber wer in Kunrow wohnte, der hat das empfunden. Weil daneben gleich der Schlagbaum ist. Da hatte ich diese Größe und habe meine Tante Elisabeth besucht und wollte mit dem Fahrrad da lang. Da darfst du nicht lang. Da steht die Polizei. Und die schießen, wenn sie, das darfst du nicht. Also das wurde mit so energisch gesagt. Da darfst du nicht hin. Und dann war ich 4 Jahre in Berlin und bin jeden Tag bis auf die Wochenenden zweimal mit der S-Bahn an der Mauer lang gefahren. Da weißt du, dass du ein Gefangener bist. Da wird geschossen, da geht es nicht weiter. Da kommst du nicht hin, da kommst du nicht raus. Und die Verwandtschaft im Westen zu besuchen, war nicht möglich. Aber dann denke ich an die Kerker, die der Paulus erlebt hat. Ja? Das war nicht gemütlich da. Fernsehen über Kabel, Zentralheizung, war da alles nicht. Jämmerlich die Bedingungen dort als Gefangener und dann noch die Gitterstäbe. Da weißt du, du bist gefangen und spürst eine tiefe Sehnsucht. Hier will ich raus, das halte ich nicht aus. Ich werde verrückt. Wenn man durch den Tierpark geht und sieht dann, früher zumindest, die Bären in so engen Käfigen, die stupide hin und her laufen, weil sie nicht raus können, dann hat das eben doch große Auswirkungen auf die Psyche und auf die Seele. Und er hat diese tiefe Sehnsucht, er will raus, der Paulus, aus dieser Gefangenschaft. Empfindest du die Sünde, die dich treibt, auch so, dass sie dich in die Gefangenschaft bringt und du raus möchtest? Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Eigentlich möchte man verzweifeln und fast aufgeben. Mann, Paulus, mir geht's heute genauso. Fürchterlich. Fürchterlich. Und ich hoffe, dass uns die Sünde niemals gleichgültig wird. Das hoffe ich aus tiefstem Herzen, dass wir da genauso drunter leiden wie der Paulus. Manchmal habe ich den Eindruck, wir werden da lasch und oberflächlich. Nein, Jesus Christus hat fürchterlich gelitten am Kreuz, hat grausame Schmerzen ausgehalten. Also die Sünde ist was ganz Schlimmes. Sonst hätte Jesus nicht am Kreuz sterben brauchen. Das muss uns bewusst sein, wenn wir so leichtfertig sagen, ach lieber Gott, jetzt geh mal ein bisschen beiseite. Das musst du nicht sehen, was ich jetzt demnächst vorhabe. Ja, manchmal geht man ja so bewusst in die Sünde hinein. Schämen sollten wir uns nicht nur, sondern wirklich mal drüber nachdenken, was wir da tatsächlich machen. Und jetzt kommen drei Worte in den nächsten Vers. Ich kann das bei mir hier schön farbig darstellen. Vers 24 ist das. Ich unglückseliger, armer Mensch. Ich unglückseliger Mensch. Wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Den habe ich in knalligem Rot. Ihr kennt das. Man kann hier Farben auswählen. Ja, das blitzt richtig in den Augen. Da tut richtig weh. Das ist so die Spitze, die der Paulus hier empfindet. Ich unglückseliger Mensch. Wie leben wir mit unserer Sünde? Fühlen wir uns auch so unglückselig? Oder sagen wir, ja, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft bringen? Es ist enorm, was der Paulus in seinen Briefen schreibt, in so kurzen Texten, was da drinne steckt. Wie er dir in die Seele schreien möchte mit seinem Wort und sich selber außen vornimmt und von oben herab predigt, wie man das öfter von den Kanzeln kennt in der Kirche, die so weit oben angebracht sind, runterpredigen auf die Zuhörer, sondern er stellt sich auf die gleiche Ebene, auf der wir sind. Unglückselig ist er. Und es ist der Aufschrei, wer wird mich jemals befreien? Und dann im schönsten Grün kommt jetzt der nächste Vers. Gott sei Dank. Genau. Gott sei Dank, hier ist die einzige Erlösung zu finden. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit.
das Kreuz ist leer. Jesus lebt. Und mit ihm auch du. Du bist befreit von der Sünde. Gott sei Dank. Also wisst ihr, dieses Gott sei Dank kann man ja verschieden ausdrücken. Manche sagen Gott sei Dank und dann sind sie fertig. Die haben das so als, ja, als Modewort drin, bei jeder Gelegenheit, Gott sei Dank und dann sind sie fertig. Dieses Gott sei Dank klingt anders. Dieses Gott sei Dank nach den Versen, die wir bisher gelesen haben, hat einen ganz tiefen, bewussten Inhalt für den Paulus. Und ich hoffe, ihr könnt das mitempfinden, nachempfinden. Und es geht euch auch so. Erlösung vom ewigen Tod, von der Verdammnis durch Jesus Christus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das war die neue Botschaft, die er damals gepredigt hat, eben nicht mit geschliffener Rede, sondern allein vom Heiligen Geist bewegt. Und was für ein Inhalt. Gott sei Dank. Und kein anderer kann dich erlösen. Steht alles hier in diesem Text drin. Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich befreit. Also nimm auch du das Evangelium für dich an. Jesus Christus hat auch dich befreit, aber du musst Ja sagen. Danke, mein Gott, dass du deinen Sohn geopfert hast und dass er das ausgehalten hat am Kreuz, diese Schmerzen, und dann auch sagen kann, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was haben wir für einen Gott? Was haben wir für einen Jesus? Jesus Christus, dein Erlöser. Ich kenne einen Pfarrer, der spricht immer von Jesus als dem Freund, von Jesus als mein Bruder. Aber niemals sagt er, Jesus, mein Erlöser. Wisst ihr, das so, als wenn ich beim Fahrrad immer nur von der Klingel rede. Die ist auch schön und die Lampe da vorne dran. Aber dass ich damit fahren kann, ist die Hauptaufgabe des Fahrrades, oder? Und das erwähne ich niemals. Da habe ich doch am Thema vorbeigesprochen. Hinsetzen 5, oder wie war das in der Schule? Thema verfehlt, sitzen, setzen 5. Er ist auch mein Freund, er ist auch mein Bruder, aber durch Bruder und Freund komme ich nicht in die Ewigkeit zu meinem himmlischen Vater und zu Jesus Christus, sondern nur, wenn ich sein Erlösungswerk begriffen habe für mich. Das reicht nicht, wenn Oma das weiß und für mich betet. Sie soll weiter für mich beten. Und Gott möge es schenken in seiner Gnade, dass wir, ein jeder von uns, zu dieser Erkenntnis kommen. Jesus Christus, für mich am Kreuz gestorben. Und dann will ich jubeln mit dem Paulus und noch 3 Ausrufezeichen dahinter setzen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es liest sich natürlich schnell runter, so ein Text. Aber wenn er dir so richtig zu Herzen geht und der Heilige Geist in dir wirkt, ach, was für eine Befreiung, dann zu lesen, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich befreit. Genieße diese Befreiung durch Jesus Christus und sag es weiter, das ist unsere Botschaft. Auch du kannst befreit sein von aller Schuld, von aller Not, nicht äußerlichen Not, aber die deine Seele zerfrisst, die will dir Jesus nehmen. Und dich hindurchtragen durch die äußerliche Not, die du vielleicht auch erlebst. Und dann schreibt er zum Schluss, so befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber der Sünde. Ich will als letzten Vers für uns einfach diesen Vers 25 stehen lassen, Gott sei Dank. Mit diesem erlösenden Vers sollst du heute nach Hause gehen und sagen und dich selber fragen, bin ich erlöst? Habe ich das angenommen, was Jesus für mich getan hat oder nicht? Sonst wünsche ich dir diese heilige Unruhe, die dich jagt, endlich zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und du bittest dann, hoffentlich im Gebet immer wieder, Herr, schenke mir diese Befreiung, aber nicht nur als Gefühl,
Das reicht nicht, Gefühle wechseln immer wieder, sondern diese Erkenntnis, du bist für mich gestorben, ich darf ewiges Leben haben in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Bleibe du in der Bibel zu Hause. Ich habe gewechselt auf diese hier, weil ich einfach in meinem Alter gutes Licht brauche. Und wenn ich dann noch in den Landeskirchen unterwegs bin, wo nicht mal eine Lampe ist, wenn du Pech hast, da bist du wirklich auf so eine Bibel angewiesen, denn sonst müsste ich da mit der Stirnlampe rumlaufen. Und das sähe auch komisch aus. Also da habe ich lieber diese hier. Habe du deine Bibel. Kenne dich in deiner Bibel gut aus. Und nimm auch du einen Stift, einen spitzen Bleistift, irgendwas, um genau in deiner Bibel diese Verse zu unterstreichen, weil sie dir wichtig sind und lebensrettend sind. Und genieße das Wort Gottes, das wir zur Verfügung haben zur Rettung unserer Seele, weil dieses Wort lebendig wird durch den Heiligen Geist, den Gott der Herr uns schenkt. Amen.